14 Risikofaktoren und dahinter eine Zahl, die fast zu groß ist, um wahr zu sein. Fast 45% aller Demenzfälle sind grundsätzlich vermeidbar. Das ist keine Wellnessbehauptung, auch kein Marketing, sondern die nüchterne Rechnung der großen Lancet-Kommission aus dem Jahr 2024. Blutdruck, Hörverlust, Sehverlust, Blutzucker, Schlaf, all diese Bereiche haben jeweils eine belastbare Zahl hinter sich. Und genau die gehen wir heute durch, der Reihe nach, mit dem, was du für dich im Alltag direkt umsetzen kannst und mit dem, was die Forschung für möglich erachtet. Wenn es um Demenz geht, ist das ja für viele Leute immer so ein krasses rotes Tuch, habe ich das Gefühl. Ne? Da fühlt man sich manchmal so ein bisschen, also jeder hat Angst davor, jeder denkt sich so, okay, Demenz, wenn man vor allem einen Fall kennt, denkt man sich, ja gut, möchte ich im Alter eigentlich nicht haben. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, auch, dass man sich irgendwann mal mit dem Thema Prävention beschäftigt. Was würdest du sagen, machst du aktuell für Demenzprävention, wenn auch nicht bewusst? Wir sind ja noch beide sehr jung, wir sind ja noch keine 30, deswegen da ist das sicher noch nicht top of mind, das Thema. Aber wir werden ja heute viel über Demenzprävention sprechen und was man auch tatsächlich schon tun kann. Was würdest du sagen, ist da bei dir Teil davon?
Okay, das ist natürlich eine breite Frage. Da kann ich jetzt ja eigentlich den gesamten Podcast vorwegnehmen. Nee, mache ich aber gerne.
Ja, mach das bitte nicht.
Nee, also ich kann aber grob einfach natürlich zusammenlegen, was ich schon mache. Also ich messe natürlich die meisten Dinge im Blut, die damit irgendwie zusammenhängen. Ich schaue mir meinen Blutzucker an, ich schaue mir meinen Fettstoffwechsel an. Das alles Themen sind, die sehr, sehr stark mit dem Metabolismus und damit auch mit häufigen Fällen von Demenz zusammenhängen. Das heißt, das schaue ich mir an. Ich habe mir natürlich auch mal mein persönliches Risiko so ein bisschen angeschaut, vor allem genetischer Natur. Also erstens schaut man sich natürlich mal an, okay, wie sieht es eigentlich in der Familie aus? Ist da irgendwie, sind da viele Fälle? Das ist bei mir zumindest nicht so der Fall, dass auch im hohen Alter irgendwie eine Demenz auftritt. Und das ist ja gerade ein Warnzeichen, wenn das wirklich in jüngeren Jahren auch irgendwie bei 60, 70 oder Early 80 schon auftritt. Und das schaue ich mir an oder habe ich mir angeschaut natürlich. Und was dann noch interessant war, wir haben ja auch beide mal eine Genanalyse gemacht und da einfach geguckt, okay, wie sieht es aus mit ApoE4? Das wäre ja eben dieses Allel, was sich negativ auswirkt auf Alzheimer-Demenz. Und das ist bei mir eben nicht vorhanden. Also bin ich da auch schon mal so ein bisschen sicherer. Aber trotzdem kann man natürlich verschiedene Arten von Demenz bekommen. Da werden wir dann gleich nochmal einsteigen. Und trotzdem kann auch bei mir noch eine Demenz passieren. Was bei mir sicherlich der größte Risikofaktor sein wird, ist wahrscheinlich mein Stressniveau. Was ich jetzt gefühlt in jeder Podcast-Episode mittlerweile anspreche, weil es irgendwie ein schlechter Risikofaktor für fast alles ist. Und das ist sicherlich ein Faktor, an dem ich wahrscheinlich noch mehr arbeiten muss, den ich noch nicht so gut unter Kontrolle habe.
Ich meine, Demenz an und für sich ist ja keine klassische plötzliche Alterungskrankheit, die auftritt, sondern das funktioniert im Grunde ähnlich wie bei einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder bei einem Diabetes, also bei einer Zuckererkrankung. Das baut sich schon über Jahre, Jahrzehnte vorher auf und irgendwann wird es halt dann im Grunde schlagend. Ne? Und über alles, was wir heute reden, das ist gut für eine Risikoreduktion, ist aber natürlich keine Garantie, dass man nicht dann doch eine Demenz bekommt. Ne? Da muss man vielleicht dazu sagen, es ist nicht alles zu 100% planbar. Und man kann auch einen Herzinfarkt haben, wenn man sich immer super gesund ernährt hat, wenn man wunderbare Blutfettwerte hat und so weiter und so fort. Ne? Also das ist immer nur eine Risikoreduktion. Und das ist aber halt auch schon sehr viel wert, wie wir später dann schon mal sehen werden, wenn wir das Ausmaß von der Risikoreduktion mal bei so einzelnen Punkten besprechen. Ne? Ist schon beeindruckend, wenn man es dann mit was relativ Einfachem wie, was weiß ich, einem körperlichen Training oder körperlicher Bewegung schon mal für 30-35% reduzieren kann. Das ist schon ganz gut. Und ich fand auch ganz spannend, also nach der heutigen Auffassung entwickelt sich, ich sage jetzt mal, Demenz oder Demenz und Alzheimer-Erkrankung ist ja eigentlich nicht das Gleiche, sondern Alzheimer ist eine Subform von Demenz. Also Demenz ist praktisch der Überbegriff und dann gibt es sehr, sehr viele verschiedene Formen von Demenz. Es gibt eine Alzheimer-Demenz, es gibt eine vaskuläre Demenz, die dann Gefäße zum Beispiel betrifft. Es gibt eine Lewy-Body-Demenz, eine frontotemporale Demenz und so weiter. Also super viele verschiedene Formen. Alzheimer ist aber natürlich sehr häufig, genauso wie eine vaskuläre Demenz. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie sich denn sowas entwickelt, also wie das Gehirn altert, dann ist es so, dass es irgendwann mal anfängt, diese Amyloid-Plaques, dass die im Gehirn bleiben und nicht mehr abtransportiert werden. Also dass man so ein netto positives Amyloid hat, das Amyloid entsteht ja dauernd, aber es kann natürlich auch vom Körper abgeräumt werden. Das funktioniert dann über dieses lymphatische System, über das wir später nochmal sprechen. Und dieses Amyloid, diese Plaques, die fangen sich dann über die Zeit hinweg an zu bilden. Das kann mit 20 losgehen, das kann mit 40, mit 50 losgehen, kommt so ein bisschen drauf an. Das ist individuell auch recht verschieden. In einem zweiten Schritt bilden sich dann diese Tau-Proteine. Das sind auch wieder eine spezielle Art von Protein, die dann aggregieren, also aus dem Gehirn sich nicht mehr so gut abtransportieren lassen. Dann wird der Hirnstoffwechsel irgendwann schlechter aufgrund von diesen Eiweißablagerungen. Dann fängt irgendwann an, das Gehirn zu schrumpfen, weil es nicht mehr so gut versorgt wird. Das heißt, die Gehirnmasse nimmt dann ab. Das hört sich jetzt drastischer an, als es ist, weil es sind nur sehr, sehr wenige Prozent, die da flöten gehen, sage ich mal. Aber wenn man sich das Gehirn anschaut von einer gesunden Person versus einer Person, die eine ausgeprägte Demenz hat, sieht man das auf einen Blick. Dafür muss man nicht Medizin studiert haben. Wenn man die beiden Bilder mal sich nebeneinander anschauen würde, würde man sofort sehen, oh wow, bei Person B ist das Gehirn deutlich kleiner. Diese Gyri, also diese Windungen, die man auch im Gehirn hat, die sind Falten. Auch viel weniger. Ja, die Falten, genau, die sind viel weniger ausgeprägt und die Masse nimmt einfach ab. Das hat dann wiederum eine Auswirkung aufs Gedächtnis. Und weil man dann merkt, oh, ich vergesse ja schon Sachen, und dass der ausgeprägt wird, dann kommt irgendwann die Diagnose. Aber all das, was ich jetzt aufgezählt habe, zuerst Amyloid, dann Tau, dann Hirnstoffwechsel, dann Gehirnmasse, dann Gedächtnis, das alles kommt vorher. Und das passiert über einen Zeitraum von circa 20 bis 25 Jahren. Das heißt, wenn man, also dieses Amyloid kann man theoretisch auch messen. Wieso, könnte man jetzt fragen, macht man das denn nicht als Routinediagnostik? Naja, weil auch super viele ein messbares Amyloid haben, die wiederum aber nie eine Demenz entwickeln. Also man hat da eigentlich einen Biomarker, der sehr typisch ist für eine Demenz, aber er ist leider total wenig aussagekräftig, weil ihn auch super viele gesunde Leute haben, die später nie eine Demenz entwickeln. Deswegen auch Tau kann man wiederum messen. Ne? Deswegen ist es nicht ganz so aussagekräftig, leider. Trotzdem hat man das eben schon gesehen bei Leuten, die 20, 25 Jahre später eine Demenz entwickelt haben, dann gibt es diese Ausschwemmung von dem Amyloid und vom Tau eben schon. Das ist messbar. Das wird dann über die Zeit hinweg auch immer mehr und beeinträchtigt so den Hirnstoffwechsel. Also auch damit kann das Gehirn eigentlich super gut umgehen. Ne? Wir haben schon Reserven und wir können schon auch dieses Amyloid wieder abtransportieren. Wenn aber wiederum dieser Abtransport nicht gut funktioniert, beispielsweise wenn man zu wenig schläft, kommen wir dann später nochmal dazu, oder wenn man sehr viel Stress hat, dann akkumuliert das halt sehr viel leichter, obwohl die Entstehungsrate von dem Protein eigentlich die gleiche ist.
Ja.
Also das vielleicht mal so vorweg. Und umso wichtiger ist es, egal in welchem Alter man gerade ist, dass man sich mit dem Thema Demenzprävention beschäftigt und auch schon ganz früh viele Sachen richtig macht. Aber auch wenn man jetzt 60, 70, 80 ist und vielleicht den Podcast hört, dann lohnt sich es auch noch, diese Sachen zu beherzigen und richtig zu machen.
Man kann ja auf jeden Fall das Voranschreiten auch immer noch verlangsamen, ne? Oder vielleicht sogar komplett aufhalten. Das bleibt ja immer der Fall und das ist ja eigentlich auch das Schöne an so Sachen, die so lange brauchen, um zu entstehen, dass du relativ lange noch was tun kannst dagegen, auch wenn du vielleicht die ersten Anzeichen merkst, eigentlich noch wunderbar auch eine Reversibilität teilweise drin hast. Ist ja auch ähnlich wie bei Diabetes, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass auch viele, die schon Diabetes entwickelt haben, wahrscheinlich relativ gut auch da wieder rauskommen würden sie die verschiedenen Hebel, Gewichtsabnahme und so weiter wirklich alle ernst nehmen. Aber klar, auch da gibt es dann irgendwann ein Point of No Return und dann bist du halt einfach schwer krank, ne? Und dann kann da auch niemand mehr was dran rütteln. Dann bist du abhängig von Medikamenten und so ist das dann halt, ne? Aber an sich ist das ja eigentlich eine sehr motivierende Sache, dass solange man noch Kontrolle hat, man wahrscheinlich auch noch in Kontrolle ist. Und das ist eigentlich sehr schön.
In vielen Fällen ist Demenz ja eigentlich eine Systemerkrankung als eine isolierte Erkrankung vom Kopf, ne? Weil wir werden jetzt später über 14 verschiedene Risikofaktoren sprechen, die man alle auch tatsächlich selber beeinflussen kann. Da zählt jetzt diese Genetik eben mal nicht dazu, sondern es hat da ein super schönes übersichtliches Paper gegeben von Lancet mit 14 verschiedenen Risikofaktoren, die auch alle beeinflussbar sind. Und die Basis von diesen 14 Risikofaktoren sind dann aber eigentlich wieder nur sehr wenige Prozesse im Körper und das ist eben die Gefäßgesundheit. Wenn es deinen Gefäßen gut geht, dann kann das Gehirn ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden, ausreichend mit Energie versorgt werden und es funktioniert auch dieser Abtransport von schädlichen Stoffen, unter anderem auch von einem Amyloid und von einem Tau. das funktioniert dann einfach besser. Ne? Was macht Gefäße kaputt? Zucker. Also wenn die Zuckerregulation nicht passt oder der Blutfettstoffwechsel nicht passt, dann haben wir wiederum einen negativen Effekt auf Gefäße. Ne? Dann ist Schlaf natürlich logischerweise ein riesiges Thema, auch einfach wegen der Recovery und wegen der Erholung. Und dann, wie so häufig, auch einfach Stress. Ne? Wie du auch schon gesagt hast, man unterschätzt das, glaube ich, heutzutage, weil wie oft hört man oder wie oft spricht man auch einfach mit Leuten, die dann sagen so, ja, aber ich lebe ja total gesund und ich schlafe okay, ich bin zwar viel am Arbeiten, aber ich mache dann auch noch Sport und ernähre mich gesund, aber eigentlich ist der Körper den ganzen Tag im Stress und hat nie eine Möglichkeit, gescheit runterzukommen und in den 6 Stunden, die man dann vielleicht noch schläft, klappt das halt auch nicht, weil das ist dann schlichtweg zu wenig. Deswegen ist Stress, glaube ich, auch einfach in unseren Breitengraden was total unterschätzt wird oder dem häufig noch viel zu wenig
beigemessen wird. Total. Dem vielleicht noch hinzuzufügen, was ich auch immer ein sehr, sehr anschauliches, eine sehr anschauliche Analogie fand, ist, es gibt in den USA so einen funktionellen Mediziner, der heißt Mark Hyman, hat man vielleicht schon mal gehört, und der nennt Alzheimer insbesondere, nennt er Diabetes Typ 3. Und er sagt eben im Grunde, Alzheimer ist einfach auch eine Art von metabolischer Krankheit, eine andere Art vielleicht, aber es ist immer assoziiert eben mit Zuckerkrankheit irgendwie, ne? Auch wenn es vielleicht eine noch ist, die noch nicht so richtig in den richtigen Diabetes umgeschlagen ist, aber es ist irgendwie eine Art von Prädiabetes in fast allen Fällen da. Und eben diese klassischen metabolischen Faktoren, die man eben beim metabolischen Syndrom auch sieht, die mit Diabetes zusammengehören, die mit dem Fettstoffwechsel zusammengehören, die greifen eigentlich alle ineinander, und dazu passt Alzheimer eben auch sehr gut. Und am Ende ist dieser genetische Setup, über den wir, den ich am Anfang schon kurz geredet habe, halt auch nur eine Wahrscheinlichkeit, dass du das triggerst. Ne? Und dementsprechend, ja, es ist ein metabolisches Thema. Es ist am Ende genau das Gleiche. Wir werden jetzt genau die gleichen Sachen wieder sagen. Ne? Und insbesondere Alzheimer hängt damit eben sehr, sehr stark zusammen.
Trotzdem sind noch ein paar andere spannende Themen, glaube ich, auch mit dabei, über die man jetzt nicht so am Schirm hat, sage ich mal, die zwar wiederum auch Stoffwechselthemen sind und mit einem schlechten Stoffwechsel auch einfach schneller nicht gut werden. Aber ja, das finde ich ganz spannend. Auch bei diesem Paper mit diesen 14 Risikofaktoren, das ist ja im Grunde so, die haben gesagt, naja, wenn du diese 14 Faktoren theoretisch alle umsetzen würdest oder wenn alle Menschen weltweit diese 14 Faktoren umsetzen würden, dann hätten wir fast die Hälfte, also ca. 45% weniger Demenzfälle. Und das ist ja schon eine unfassbare Summe, weil eine Demenz ist ja in der Prävalenz auch sehr stark ansteigend, weil wir ja immer älter werden. Und Demenz gewissermaßen ja schon, wenn man jetzt diese Early-Onset-Alzheimer-Erkrankungen mal außen vor lässt, schon eine Erkrankung des Alters ist. Ja. Weil diese ganzen Faktoren, also es macht ja einen Unterschied für die Gefäße, ob du 70 Jahre lebst oder 90 Jahre lebst. Ne? Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gefäße zwischen 70 und 90 nochmal substanziell viel schlechter werden, ist ja super hoch. Mhm. Ne? Auch, dass deine Insulinresistenz schlechter wird und so weiter und so fort. Deswegen spielt das alles so ein bisschen zusammen. Und wenn man sich das jetzt mal grob in der Lebensphase vorstellt, also in welcher Lebensphase kann man sich denn um welche von diesen Risikofaktoren kümmern, dann ist einer tatsächlich, der geht schon sehr, sehr früh los, und das ist tatsächlich Bildung.
Ja, das ist ein bisschen fies. Ne?
Das ist total fies, weil das ist eigentlich was man nicht immer oder sehr, sehr viele nicht. Ich meine, in Industrieländern ist es jetzt nochmal was anderes, aber auch da ist es ja so, dass diese soziale Durchmischung nicht so stattfindet, wie man es gerne hätte, und dass es teilweise auch einfach eine gläserne Decke gibt. Ne? Das liegt nicht daran, dass man als Kind nicht wissbegierig ist, sondern das sind dann einfach äußere Umstände. Ne? In welche Familie ist man groß geworden, welche finanziellen Möglichkeiten hat die Familie und so weiter und so fort.
Also ich glaube, um das noch ein bisschen schöner auszudrücken, ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn man dann sagt, einfach niedrige Bildung. Weil ganz ehrlich, also es gibt genügend Leute, die haben eigentlich vielleicht nur Hauptschule oder nur Realschule oder was weiß ich gemacht, aber haben dann am Ende wirklich was aus sich gemacht und sind auch sehr erfolgreich oder was weiß ich und haben sich die Bildung halt dann irgendwie anders angeeignet, ne? Was ja in diesen Fällen quasi nicht gemessen wird. Aber am Ende ist es natürlich schon ein Unterschied, in welchem Umfeld du dich einfach aufhältst, ne? Und das ist wahrscheinlich am Ende der viel relevantere Faktor. Wenn du halt eine niedrige Bildung hast, dann wirst du wahrscheinlich auch am Ende mit anderen Leuten dein Leben lang abhängen, ne? Die halt andere, ich sag mal, Routinen haben, als Menschen, die halt vielleicht aus einem höheren Bildungsstandard einfach kommen. Es ist einfach wahrscheinlicher, ne? Und es ist immer eine Schade, so eine Verallgemeinerung zu haben, aber es ist leider halt, in den meisten Fällen ist es dann so. Und es gibt dann diese Ausnahmen, die die sich irgendwie rauskämpfen.
Das hat tatsächlich, also laut neueren Daten hat das gar nicht so stark damit zu tun, was du dann später mal studierst oder was du irgendwie ab 18 machst, sondern es geht vor allem um die sehr frühe Bildung. Es geht um eine frühe kognitive Fähigkeit in der, also das geht natürlich auch einfach damit einher, so, ne? Aber der scheinbar der entscheidende Faktor ist wirklich die frühe kognitive Fähigkeit in der Kindheit, also bis so circa 10 Jahre, ne? Wo die Bildung sehr, sehr stark oder die kognitive Leistungsfähigkeit ja nicht nur von der Schule abhängig ist, sondern auch sehr stark davon, wie du mit deinen Eltern interagierst, ne? Und wie viel Zeit sich deine Eltern haben nehmen können.
Was wurde da gemessen? Wurde da ein IQ gemessen? Also
teilweise hat man sich IQ angeschaut, weil ich meine, was ist ein, also wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist dein IQ, dann müsstest du mir antworten, ja, das, was der IQ-Test halt gemessen hat, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Intelligenztests und nicht alle sind sonderlich repräsentativ, sage ich jetzt mal, für die spätere Leistung dann. Es geht da um so ganz basale kognitive Funktionen, wie lange kannst du deine Aufmerksamkeit halten, wie schaut es mit der kurz- und langfristigen Aufmerksamkeit aus. Wir waren ja jetzt neulich mal bei Yes in Berlin, da hat man auch so einen kognitiven Test gemacht und diese Basisfunktion, die sind scheinbar sehr repräsentativ dann, um später gewissermaßen den Schutz und Anführungszeichen gegen Demenz zu haben. Also je besser, dass die ausgeprägt sind, je flexibler du kognitiv bist, desto eher beschäftigst du dich ja dann auch noch mit neuen Dingen, hast ein stetiges Interesse, auch andere Sachen mal dazu zu lernen. Aber ja, also das, wie gesagt, nur nochmal, um es so ein bisschen zu klären. Also es bringt dir nicht viel, wenn du dann halt mit 40 anfängst, dir eine Gehirnjogging-App runterzuladen. Das ist sicher besser, als wenn du es nicht machst. Das
ändert zumindest diesen Risikofaktor nicht.
Okay. Es gibt dann noch einen anderen Faktor, würde ich mal sagen. Also einfach, dass die Neugier, sich wirklich immer mit neuen Themen auch auseinanderzusetzen, sich dieses Interesse zu erhalten. Aber ja, da kommen wir dann auch später nochmal so ein bisschen dazu, dass es auch nicht einfach nur, oh, ich kaufe mir ein Kreuzworträtselbuch oder die Tageszeitung kommt und ich mache jeden Tag mein Kreuzworträtsel. Das ist es tatsächlich nicht, sondern es ist, weil das ist repetitiv.
Genau, so, das ist immer das Gleiche.
Sondern du musst dich wirklich mit neuen Themen beschäftigen, dass du, wenn du noch nie ein Instrument gespielt hast, mit 50 anfängst, halt dann mal ein Instrument zu lernen. Wenn du nur 2 Sprachen kannst, Deutsch und Englisch, dass du dich mal tatsächlich mit einer neuen Sprache auseinandersetzt. Also es geht wirklich um diese, um diese Vielfältigkeit und nicht einfach nur, ja, ich lese ja Zeitung oder ich mache ja mein tägliches Sudoku. Das fand ich auch ganz spannend, weil ich hatte auch so ein bisschen im Glauben, es reicht auch, wenn man sein Gehirn so auf Trab hält, aber eigentlich ist es das nicht so wirklich, sondern es geht wirklich um diesen Neuigkeitswert, was eine Tätigkeit haben sollte oder ein Hobby hat oder zum Beispiel auch ein neues Hobby lernen, ne? Wenn ich noch nie Tennis gespielt habe, macht es vielleicht auch mal Sinn, irgendwann mal einen Tennisschläger in die Hand zu nehmen, weil sich das Gehirn dann mit ganz neuen Bewegungsabläufen beschäftigen muss. Und ja, so bleibt man halt dann auch fit und jung im Kopf, auch wenn sich die Basis davon eben schon sehr, sehr früh bildet. Also Kindheit, Jugend, eher bis 10 Jahre als bis 14 Jahre. Das ist also auf jeden Fall sehr spannend gewesen.
Interessant, ja.
Dann gibt es natürlich einen großen Brocken Midlife, würde ich sagen, irgendwo zwischen 40 und 70 oder 45 und 60. Also man würde sagen, so die letzten 20, 30 Jahre vor der Rente oder vor der Pension. Und da spielen wiederum diese ganzen Stoffwechselthemen eine Rolle. Das ist meistens was, wo Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon mal entstehen, weil die Blutfettwerte nicht mehr passen. Das ist was, wo sich eine Insulinresistenz bildet, weil die Zuckerregulation nicht mehr gut funktioniert. Das ist was, wo die meisten Leute depressiv werden tatsächlich. Auch ganz großer Risikofaktor für Demenz. Verdoppelt schon mal das Risiko, wenn man an einer Depression erkrankt. Schädel-Hirn-Trauma spielt eine Rolle, also einfach Unfälle, ne? Insofern ist es auch einfach dumm, wenn man ohne Helm Rad fährt, wenn man ohne Helm Ski fährt. Ist auch einfach eine freiwillige Erhöhung. Ich habe mich jetzt selbst ertappt. Ich war nicht in der Stadt ohne Helm, muss ich jetzt leider zugeben. Natürlich beim Skifahren trage ich immer ein. Insofern, und natürlich beim Rennradfahren auch. Das ist ja eh klar.
Ja, da gehört es natürlich aber auch zum guten Ton. Ne?
Genau. Nee, das ist ja fast schon ein Accessoire, würde ich mal sagen.
Genau, ja. Der war auch extra teuer. Ja.
Der war auch extra teuer, genau. Weil er dann extra schön ausschaut. Dann ja, klassisch Bewegungsmangel, ne? Weniger zu bewegen, fängt man ja auch in der Midlife an und nicht erst mit 70, so, ne? Also das spielt eine Rolle, Rauchen natürlich, Alkohol, Übergewicht, das ist alles, was sich in dieser mittleren Lebensphase ausbildet. Und ganz spannend, wenn man jetzt nochmal in die spätere Lebensphase schaut, so ab 65, 70, da werden dann ein paar Themen schlagend wie ein Sehverlust. Da sprechen wir später nochmal über grauen Star und grünen Star. Und zum Beispiel, dass die eine Operation vom grauen Star tatsächlich dann positiv ist für Demenz, weil du ja wirklich alles nur so durch einen Schleier siehst und weil das eine wirkliche Beeinträchtigung von deinem Sehvermögen ist. Und wenn du den grauen Star ja operierst, vielleicht sind ein paar, die zuhören und die das schon gemacht haben, da wird ja die Linse dann, also eine neue Linse praktisch eingesetzt. Und dann hast du danach wieder ein Step-up, sage ich mal. Also du siehst danach dann besser als davor. Deutlich, wenn du jetzt einen grünen Star hast, ist ja ein erhöhter Augendruck, der über die Zeit hinweg dann den Sehnerv kaputt macht. Den kann man ja behandeln, aber du kannst nie dein vorheriges Sehvermögen wiederherstellen. Alles, was beim Sehnerv aufgrund vom Augendruck abgestorben ist, ist tot. Ne? Genau. Und egal, wie viel du OPs machst, beispielsweise kann man sich mit einem Laser so Löcher in die Iris reinschießen, das bringt das vorherige Sehvermögen nicht wieder zurück. Deswegen ist das tatsächlich egal für die Entwicklung von einer späteren Demenz. Mhm. Ja, fand ich auch nochmal ganz spannend. Und was anderes ist das Hörvermögen. Hörvermögen auch nochmal sehr relevant. Wenn man nichts hört, hat man keine soziale Teilhabe mehr. Stichwort soziale Teilhabe. Ein weiterer Grund ist auch einfach Isolation und Einsamkeit. Ja. Das ist, ich glaube, aktuell vor allem bei älteren Menschen so. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass mit Social Media und mit KIs und so weiter und so fort sich das Ganze auch in eine eher jüngere Altersgruppe rein verlagert. Also, dass immer mehr Menschen einsam sind, unfreiwillig, sag ich jetzt mal dazu, weil es gibt einen Unterschied zwischen, ich bin einsam und ich bin fein damit und ich habe trotzdem Spaß am Leben, und Leute, die sagen, okay, ich bin einsam, aber eigentlich möchte ich gern mehr Kontakt zu anderen Leuten haben. Ja. Also da macht tatsächlich nicht nur die Einsamkeit alleine einen Unterschied, sondern der Faktor, dass du auch tatsächlich unzufrieden damit bist oder darunter leidest. Genau. Und wenn man diese 14 Faktoren alle zusammenzählt, kann man sein persönliches Risiko eben um 45% senken. Das finde ich schon mal eine ganz gute, ja, ich sage jetzt mal Ausgangslage. Wenn man jetzt, gilt jetzt vor allem für Industrieländer, wenn man jetzt eher in so Entwicklungsländer schaut, die haben viel mehr Probleme mit Hörverlust auch und Sehverlust, weil die das natürlich nicht so behandeln können wie wir. Die haben auch viel mehr Bluthochdruck, unbehandelten Bluthochdruck, sage ich jetzt mal dazu. Aber wenn er behandelt ist, dann ist es ja auch erstmal okay. Deswegen ist die Quote an verhinderbaren Demenzerkrankungen da noch sehr viel höher. Man schätzt so 55-60% tatsächlich. Macht aber ja wiederum auch Sinn, ne? Weil wir eben in der Lage sind, aufgrund von unserem Gesundheitssystem viel davon zu behandeln und vorwegzunehmen. Und das ist in Entwicklungsländern natürlich nicht so. Ne?
Ja, spannend.
Aber jetzt wollen wir dann mal so nach und nach in diese ganzen Themen eintauchen und schauen, was denn so actionable ist für den eigenen Alltag, sage ich jetzt mal. Und ich meine, es macht total Sinn, da einfach mal loszustarten mit dem ganzen Thema Stoffwechsel, ne? Also Blutdruck, ja, Blutfett und Blutzucker.
Ja, also am Ende, wir haben es jetzt eh schon angesprochen, aber Blutdruck, also ich meine, alles, was irgendwie, ich sag mal, mit der Gefäßgesundheit zusammenhängt, das heißt Blutdruck, Cholesterin, Insulin, Zucker, hat eigentlich alles einen relativ relevanten Impact auf die Gefäßgesundheit. Und das Problem ist natürlich, was wir haben, ist, dass im Gehirn die Gefäße ja teilweise extrem klein sind. Ne? Das ist ein bisschen auch wie beim Herzen. Die haben eine extrem wichtige Aufgabe, aber es ist auch extrem klein. Und wir haben auch ein Gewebe, was, wenn es einmal abstirbt, das kann nicht regeneriert werden. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, von der Leber was habe, was abstirbt, dann kann das relativ gut sich wieder regenerieren. Von der Lunge tatsächlich auch relativ gut. Aber wenn es dann ums Herz oder eben ums Gehirn geht, wenn einmal was schief geht, dann ist es leider kaputt, ne? Und deswegen hört man häufig eben davon, es gibt einen Herzinfarkt, es gibt einen Hirninfarkt, das ist der Schlaganfall. Und das bedeutet einfach nur, dass da ja die Versorgung schlechter wird, ne? Und das Problem ist natürlich, oder nicht natürlich, das Problem kann eben sein, dass im Alter diese kleinen Gefäße, dass es da so Mikroinfarkte gibt. Und das ist dann nicht unbedingt so, dass du dann irgendwie einen Schlaganfall hast, ne? Aber es kann eben sein, dass die langsam Stück für Stück immer weiter absterben. Das heißt, die Versorgung vom Gehirn wird mit der Zeit immer schlechter. Das nennt man dann vaskuläre Demenz. Das ist tatsächlich extrem häufig. Das hat eigentlich jede alte Person, ne? Das kommt einfach mit dem Alter so ein bisschen mit. Und das wird natürlich dadurch getriggert. Und je schlechter man da aufgestellt, umso mehr wird das getriggert. Und das Gleiche ist dann aber auch bei Alzheimer zum Beispiel. Die Versorgung wird schlechter und der Abtransport wird schlechter. Also alle diese Sachen fließen schlichtweg zusammen, ne? Und deswegen sind das sehr, sehr, sehr relevante Hebel, die unsere Demenzrisiken natürlich auch reduzieren können. Das heißt, Blutdruck auf einem guten Niveau halten, ApoB, LDL auf einem sehr guten Niveau halten, Insulin und Zucker gesund halten, nicht prädiabetisch werden oder diabetisch werden. Das sind alles halt echt große Risikofaktoren, die man eigentlich super leicht aufhalten kann und wo man sich auch nicht zu viel mit beschäftigen muss, wenn man einmal oder einfach regelmäßig mal misst. Ne? Dann kann man gar nichts falsch machen, weil man misst, man weiß, wo man steht und dann ist die Empfehlung eh immer die gleiche. Ne? Mhm. Deswegen finde ich sehr dankbar und ich denke, dass man damit sicherlich schon einen sehr großen Prozentsatz abdeckt, aber das kannst du sicherlich nochmal kommentieren.
Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, Blutdruck ist manchmal ein bisschen schade, dass die Leute erst zu spät dran denken, ihren ja. Blutdruck mal zu messen. Ne? Sondern man kann sich auch einfach mal mit 30 ein Blutdruckgerät kaufen. Das wird niemand finanziell ruinieren. Wahrscheinlich muss man sich gar keins kaufen. Vielleicht liegt auch bei den Eltern oder Großeltern noch eins rum. Ja. Dass diese alten Geräte, die sind ja unzerstörbar. Ne? Die halten ja teilweise 20, 30 Jahre, wenn man dran denkt, die Batterien zu wechseln. Und dann kann man das mal messen. Und vielleicht jedes Jahr mal so ein kleines Protokoll machen, dass man sagt, ich gehe jetzt 7 Tage her und misse meinen Blutdruck in der Früh, mittags und abends immer zur gleichen Zeit. Und dann hat man am Ende 7 mal 3 sind 21 Werte. Und wenn von diesen 21 Werten dann schon mal so 5, 6 zu einer gewissen Zeit auch einfach erhöht sind, dann kann man mit dem Befund, den man selber erhoben hat, mal zum Arzt gehen, das Ganze mal checken lassen. Ne? Dann schaut man genau. sich vielleicht mal an, wie ist denn das Tagesprofil eigentlich, weil bei Blutdruck ist es ähnlich wie bei Blutzucker. Es ist nicht nur schlecht, einen ständig hohen Blutdruck zu haben. Also wir sagen ja 120 zu 80 ist irgendwie ein super Blutdruck. Neuerdings ist es ja eher so 110 zu 80 oder ja. 110 zu 75. Genau, ja. Und du kannst, wenn du jetzt einen normalen Bluthochdruck hast du eigentlich den ganzen Tag über einen erhöhten Bluthochdruck. Zum Beispiel 140 zu 100 oder 140 zu 90, ne? Hätte man auf jeden Fall schon Bluthochdruck. Und es ist nicht nur das schlecht, sondern auch, wenn du eine sehr hohe Variabilität hast, ne? Also wenn dein Körper mehrmals am Tag so Spitzen hat. Also normalerweise die Baseline, wenn du misst in der Früh und am Abend, ist vielleicht total normal. Wenn du aber dann im Laufe des Tages 5, 6 Mal so Spitzen hast, wo der Blutdruck relativ stark ansteigt, und das sind einige Leute, die das haben, dann ist es genauso schlecht, so wie auch beim Blutzucker. Ne? Da sagt man, es ist nicht nur schlecht, wenn der Blutzucker die ganze Zeit hoch ist, sondern es ist auch schlecht, wenn du ständig diese Spitzen hast, wo dann die Bauchspeicheldrüse so richtig ausgequetscht wird, damit sie dann am Ende Insulin erzeugt.
Das ist der Mittelwert de facto relevant. Ne? Und gerade diese Blutdruckspitzen, die können natürlich dann auch mit Stress zum Beispiel zusammenhängen. Das ist ganz häufiger Grund, ne, dass du in bestimmten Phasen auf einmal so einen Bluthochdruck, so einen starken Anstieg hast, der eigentlich nicht wirklich physiologisch ist, sondern einfach passiert, weil du irgendwie durch irgendwas, was du nicht richtig gut verarbeiten kannst, gestresst wirst. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig einzufangen, sowas. Das muss man auch ehrlich sagen. Das ist schon nochmal ein größeres Problem, weil da musst du wirklich in diesen Phasen natürlich messen, um es wirklich nachzuweisen. Und da scheitert natürlich dann das Gesundheitssystem gerne mal dran, weil wenn du beim Arzt bist, hast du diese Situation halt vielleicht gerade in dem Moment mal nicht. Und dann kann er nichts sehen. Ne? Deswegen geben die dir normalerweise so ein Zettel mit und du notierst es halt dann und idealerweise nimmst du diese Phasen halt mit. Ne? Das ist halt die Idee dahinter. Ja.
Ich meine, man kann sowas auch merken. Manche bei einem sehr hohen Blutdruck merken, dass sie so Rauschen in den Ohren haben oder dass sie Kopfschmerzen bekommen. Also genau, wenn das jemand mal hat und der Tag ständig so ein Rauschen in den Ohren, ich meine jetzt kein Tinnitus, ne, sondern das ist auf jeden Fall beidseitig dann, oder unerklärliche Kopfschmerzen recht regelmäßig, dann oder zum Beispiel auch im Gesicht eine sehr starke Rötung bekommt, hier so im Wangenbereich, ne, die dann aber wieder weggeht. Das sind alles Zeichen, wo man mal daran denken kann, ob man nicht vielleicht untertags sogar so Blutdruckspitzen hat. Ne? Und wenn man das merkt, kann man ja mal das Blutdruckgerät auch einfach mitnehmen zur Arbeit oder halt einfach unterwegs. Ja. Und wenn man, okay, ich habe jetzt gerade dieses Rauschen in den Ohren, dann halt mal schnell Blutdruck messen. Ne? Dann bekommt man da vielleicht so ein bisschen Finger drauf, aber klar, ist natürlich so viel schwieriger zu diagnostizieren, als wenn es ein klassischer Bluthochdruck ist. Genau, also das sind so Basissachen, die sollte man checken. Man kann seine Blutfettwerte messen, man kann seine Blutzuckerwerte messen. Da hatten wir jeweils auch schon eigene Folgen dazu gemacht. Da kann man dann nochmal nachhören oder nachschauen, welche Werte da besonders spannend sind. Ein weiterer Punkt ist dann Schlaf. Das hatten wir schon angesprochen. Und Schlaf ist deshalb so wichtig, weil vor allem in der Tiefschlafphase, deswegen ist auch mal spannend, ein Wearable zu haben, dass das trackt, wie lange ist denn eigentlich der Tiefschlaf, wie viel Prozent ist der REM-Schlaf, wie viel ist zum Beispiel nur leichter Schlaf. Im Tiefschlaf spült das Gehirn diese ganzen Abfallstoffe aus und die werden dann über das glymphatische System, nicht lymphatisch, sondern mit einem G davor, ein glymphatisches System abtransportiert. Wenn du wenig Tiefschlaf hast oder kaum Tiefschlaf hast, gibt es viele verschiedene Gründe dafür, dann kann dieser Abtransport nicht stattfinden. Und wenn du das über Jahre und Jahrzehnte hinweg machst, dann wirst du ein deutlich höheres Risiko nicht nur für Demenz, sondern auch für viele andere Erkrankungen haben. Ne? Auch die kognitive Leistungsfähigkeit nimmt ab. Man kann dann irgendwann in so einen Bereich kommen, den man Mild Cognitive Impairment nennt, also MCI abgekürzt, wo man dann eben keine Demenz hat, aber trotzdem kognitiv gar nicht mehr so leistungsfähig ist. Und das wäre in dem Fall dann auch schon messbar. Und ich finde das ganz spannend, weil das hat man sich auch mal in so Studien angeschaut, auch in so Vergleichsstudien. Und man hat da zwei Gruppen gehabt, einmal eben Menschen mit einem normalen Schlaf und einmal Menschen unter Schlafentzug, ne? Also die deutlich weniger als 6 Stunden zum Beispiel geschlafen haben. Und bei den Menschen mit normalem Schlaf hat man deutlich mehr Amyloid Beta und Tau im Blut gefunden. Jetzt könnte man sich denken, hoppala, das macht doch gar keinen Sinn. Ich will ja eigentlich weniger davon haben. Aber die Tatsache, dass man es ja im Blut messen kann, heißt, dass es das Gehirn ausgeschwemmt hat und dann tatsächlich vom Körper abgebaut werden kann. Ne? Und bei den Leuten mit Schlafentzug hat man weniger Amyloid und Tau im Blut gefunden. Das heißt, es ist da tendenziell eher im Gehirn zurückgeblieben und kann dann entsprechend akkumulieren. Also da sollte man ein bisschen Auge drauf haben, auch vor dem Hintergrund, dass viele Leute sagen, du, im Alter brauche ich gar nicht mehr so viel Schlaf. Ne? Da ist auch, finde ich, ganz spannende Daten gegeben, bei zwischen 50 und 60, ich kenne viele Leute zwischen 50 und 60, die sagen, ja gut, 5 Stunden die Nacht, das reicht mir dann eigentlich schon, mehr brauche ich gar nicht. Leute zwischen 50 und 60, die weniger als 6 Stunden geschlafen haben, versus Leute, die normale 7 Stunden geschlafen haben, auch schon 30% erhöhtes Demenzrisiko. Auch vor allem wegen diesem Abtransport, ne? Weil generell kürzerer Schlaf bedeutet auch generell kürzere Tiefschlafphasen.
Ja.
Das hängt halt direkt direkt
Leute,
zusammen.
Die sagen dann, sind happy mit 5 Stunden Schlaf.
Sind happy mit 5 Stunden Schlaf und 5,5 Stunden Schlaf oder haben schon einen sehr verschobenen Rhythmus, ne? Weil sie vielleicht irgendwie Schichtarbeit auch haben.
Okay.
Ja. Insofern, das ist dann noch ohnehin mal ein eigener Risikofaktor. Das glaube ich.
Noch dazu.
Ist halt so, ne? Das liegt, denke ich, auf der Hand. Aber ja, diese Schlafzeiten, die sind relevant und wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass man ja generell auch von einem verminderten Schlafbedürfnis mit dem Alter hinweg ausgeht, ist nicht zwangsläufig so. Also man sollte auf seine Tiefschlafphasen auf jeden Fall kommen. Wir haben auch in der Folge zum Thema Breathwork und IHT auch mal über Schlafapnoe geredet. Also das sind Menschen, die Atemaussetzer haben in der Nacht. Die können 20, 30 Mal pro Stunde auftreten und man wacht dann entsprechend auf, unterbricht natürlich sofort den ganzen Schlafrhythmus. Es ist da praktisch gar kein Tiefschlaf mehr vorhanden, weil man ja sehr häufig diese Aufwachphasen hat, an die man sich ja teilweise in der Früh gar nicht mehr erinnert. Ne?
Genau, es ist kein echtes Aufwachen, sondern es ist einfach nur so ein kurzes, unbewusstes Aufwachen, eher, ne, weil der Körper Stress ausgesetzt ist. Das ist sicher wichtig zu erwähnen. Ne?
Also insofern, wenn man eine Person ist, also wenn man schnarcht, wenn man das Gefühl hat, ich bin tagsüber extrem müde, unerklärlich, obwohl man genug schläft, dann vielleicht mal zu einem Schlaflabor gehen, da wird das dann mal angeschaut. Auf jeden Fall nicht gut für Demenz und ohnehin auch gar nicht gut für Stoffwechsel und für den ganzen Kreislauf. Da so ein bisschen dran denken. Dann der nächste Punkt ist Stress. Und Stress hat vor allem was mit dem Hippocampus zu tun, der deutlich schlechter funktioniert, wenn das Cortisol ständig hoch ist, wie bei dir zum Beispiel.
Ja, genau.
Würdest du jetzt sagen?
Ich weiß gar nicht, ob es ständig hoch ist, das kann ich gar nicht beurteilen. Ne? Aber ich meine, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, also ich meine, was sicher ein Vorteil ist, ich habe ständig neue Sachen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite.
Du meinst, das levelt sich dann aus.
Vielleicht levelt sich das dann irgendwie aus und das passt eh, aber es ist natürlich, hat seine Vor- und Nachteile alles. Ne? Man hat immer neue Challenges. Aber sicherlich ist mein Cortisol nicht ideal. Ich hatte ja auch verschiedene metabolomische Profile schon mal gemacht. Ich habe ja auch schon mal mein Cortisol gemessen, obwohl das immer so ein bisschen schwierig ist, weil es muss ja dann auch zur richtigen Uhrzeit sein. Also dass da so eine leichte Nebennierenschwäche bei mir schon ist, einfach, dass das nicht mehr so gut produziert werden kann. Also dass ich sogar vielleicht eher jemand bin, mit dem das Cortisol mittlerweile schon eher wieder ein bisschen zu niedrig ist, weil halt die Nebenniere nicht mehr ganz hinterherkommt. Ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das heißt, vielleicht habe ich dann diesen Risikofaktor immerhin schon nicht mehr. Aber es ist trotzdem natürlich ein relevanter Punkt. Ne? Und und dadurch, dass der Hippocampus ja auch irgendwo, ich sage mal, das Gedächtnis regelt, ne, ist das natürlich super klar, dass das uns dann auch Probleme macht, wenn das Cortisol das angreift. Ne? Das heißt, Hippocampus, da willst du auf keinen Fall einen schnellen Decline haben. Da willst du eigentlich möglichst stabil bleiben. damit du eben auch klar und stringent dich an Dinge erinnern kannst, Geschichten erzählen kannst, dich beteiligen kannst an Gesprächen. Das geht halt nicht, wenn das nicht mehr so richtig funktioniert, ne? Und insofern bin ich mir nicht sicher, ob es jemanden gibt, der wirklich sein ganzes Leben lang immer nur hohes Cortisol hat, weil irgendwann würde das ja dafür sprechen, dass dann irgendwann auch die Niere abfällt, ne? Aber es kann sicherlich trotzdem einen erhöhten Mittelwert geben, da bin ich mir schon sicher. Und es ist auf jeden Fall wieder ein Appell daran, dass man sich auf jeden Fall mit Stressmanagement beschäftigen muss, ne? Also wenn man, selbst wenn man jemand ist, der einen sehr stressigen Alltag hat, es gibt eigentlich sagt man ja, Stress ist eigentlich nur selbstgemacht, ne? Ist eigentlich nichts, was man nicht beeinflussen kann, sondern es ist eben schon so, ne? Und es ist am Ende eigentlich nur eine Art und Weise, wie man den Alltag sieht. Ne?
Total,
und,
total, 100%.
Ich glaub, man kann noch so einen wilden Alltag haben, wenn man da, sag ich mal, das embraced, würde man jetzt sagen, ne? Und sagt, hey, das finde ich mega, ich bin total happy damit, dann ist es ja de facto auch kein Stress mehr. Ne? Und ich glaube, das ist was, das muss man einfach im Laufe des Lebens so in seinem Personal Development irgendwann lernen und immer besser drin werden. Und dann ist es auch keine so große Sache mehr. Aber so anzunehmen, dass Stress einfach was ist, was so dazugehört, das ist, glaube ich, schon ein Problem. Und sollte auf keinen Fall so gelebt werden. Das ist auch was man sicher sich ändern sollte, wenn man so denkt. Ne? Das ist auf jeden Fall ungesund.
Es gibt so viele Menschen, die sich in so kleine Themen so stark reinsteigern. Mhm. Und das ist ein bestes Beispiel dafür, weil also zwei ähnliche Personen, die reagieren vollkommen unterschiedlich auf die gleiche Situation. Ne? Und deswegen ist Stress gewissermaßen schon auch was man an sich ranlässt oder halt nicht ranlässt. Es soll nicht heißen, dass einem alles immer egal ist. Das ist auch nicht gesund. Es macht schon Sinn, dass man sich mit Problemen beschäftigt und diese dann auch löst. Aber so eine gewisse Sicht auf die Welt. Und das ist ja auch was man zum Teil mitbekommt, was man sich zum Teil aber auch dann über die Zeit hinweg aneignet, auch auf Basis vom Umfeld. Das finde ich was, wo man auf jeden Fall ansetzen kann. Mhm. Weil das macht was mit einem und das macht den Alltag so viel angenehmer, wenn man sich diesem Stress dann eben nicht aussetzt und sagt, ja gut, es ist halt so. Ne? Ich kann es jetzt nicht ändern und dann ist es auch fein. Und dann schläft man auch besser. Und der zweite Punkt ist Entspannung. Also auch wenn man dann trotzdem Stress ausgesetzt ist, und das kann man ja ohnehin nicht ganz vermeiden, Entspannung ist ja auch trainierbar. Ne? Das beste Beispiel dafür ist halt Breathwork oder Atemtechniken, die ja auch eigentlich gar nichts kosten, die jeder in seinen Alltag so ein bisschen einfließen lassen kann. Wie gesagt,
hatten wir ja sogar in der letzten, also in der Breathwork-Folge, ich weiß gar nicht mehr, wann die jetzt genau rausgekommen ist, aber hat sich ja auch positiv auf den Blutdruck ausgewirkt. Ne? Das ist ja auch super spannend eigentlich, wo man wieder sieht, okay, es hängt halt auch irgendwie alles zusammen. Ne?
Genau. Ein nächster Punkt neben dem Thema Stress ist dann logischerweise, sage ich mal, Bewegung. Ne? Ganz klassisch, Training ist gut für Demenz, eine hohe VO2 Max ist gut für Demenz. Tendenziell ist sogar Krafttraining ein bisschen besser für Demenz als Ausdauertraining, wenn man es jetzt direkt gegenüberstellt. Ich würde aber jedem immer raten, bitte ein gutes Mittelmaß. Ne? Ja. Also es sind sicher Leute gesünder, auch über eine längere Zeit, die beides einfließen lassen. Vielleicht auch mit dem Alter eher mehr Fokus auf das Krafttraining legen, weil man da eben viel schneller an Muskelmasse verliert. Aber ansonsten da einfach ein guter Mix. Das ist einfach eine krasse Risikoreduktion, um das Ganze vielleicht so ein bisschen mit Zahlen zu untermauern. Gab verschiedene große Studien, will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man hat so zwischen 30% und 50% Reduktion im Demenzrisiko, wenn man einfach fit ist. Und ich meine da jetzt niemanden Triathlon schaffen oder auch keinen halben Triathlon machen, aber einfach diese regelmäßige Bewegung, dieses regelmäßige Krafttraining, dieser Aufbau von Muskulatur, weil im übertragenen Sinne, wir sagen ja so oft, Muskulatur ist metabolisch aktiv, ne, weil das ist wie so ein Schwamm, das Zucker verstoffwechselt, das Fettsäuren verstoffwechselt. Das heißt, das ist einfach gut für den Stoffwechsel ganz generell, sowohl für Blutfettwerte als auch für Blutzucker. Insofern hat es auch darüber einen übertragenen Effekt dann wiederum auf die Gefäßgesundheit. Deswegen macht das einfach total Sinn. Vielleicht noch ein spannender Biomarker, den man theoretisch auch im Blut messen kann. Das ist Brain-Derived Neurotrophic Factor, also BDNF abgekürzt. Den, wie gesagt, kann man auch im Blut messen. Ist tatsächlich gar nicht so aussagekräftig, weil es gibt da einen Normbereich. Und theoretisch möchte man möglichst hohen Brain-Derived Neurotrophic Factor haben. Also eigentlich vielleicht auch ein bisschen über dem Normalbereich. Da muss man aber auseinanderhalten können, weil auch Stress erhöht BDNF. Ne? Ah, ja. Also kann ich das jetzt im Blut messen? Wenn ich aber eigentlich die ganze Zeit total gestresst bin, würde ich mir denken, ah, super, ja, mein Gehirn ist ja total anpassungsfähig, weil dieser Wert oder dieser Biomarker, der spiegelt gewissermaßen wieder, wie plastisch oder wie neuroplastisch dein Gehirn ist. Ne? Also je plastischer das Gehirn, desto besser kann sich es auf neue Situationen einstellen, desto besser findest du dich in neuen Umgebungen zurecht. Also man ist einfach viel, ich sage jetzt mal, kognitiv oder mental flexibler. Deswegen will man möglichst viel von diesem BDNF haben. Aber wie gesagt, zu viel davon kann auch einfach durch Stress getriggert werden, weil auch das ist ja was vom Körper dann ständig eine Anpassungsfähigkeit verlangt, aber halt eben in einem überfordernden Maß.
Hast du mal gemessen?
Ich habe mal gemessen, weil das tatsächlich zu hoch gewesen. Deswegen habe ich mich dann natürlich informiert und dann ja, stand dabei, dass das auch Stress bedingt.
Hyperintelligenz ja. Oder Stress, das ist
oder Hyperanpassungsfähigkeit. Also eigentlich wenig mit Intelligenz zu guter tun, ja. Sondern, aber wie gesagt, kann natürlich auch Stress vermittelt sein. Ich meine, mein Whoop zeigt mir jetzt traditionell nicht so viel Stress an, aber ja, fand ich auf jeden Fall spannend und habe es auch nur einmal gemessen und jetzt auch irgendwie nicht.
Gut, ich meine, hat natürlich dann auch wenig Impact, so, ne? Was machst du dann damit, ne?
Genau, also deswegen ist das halt auch nur ein Biomarker, der ist so lala, ist eigentlich kein richtiger Biomarker, ist halt ein Wert, den man messen kann mit begrenztem Mehrwert, würde ich jetzt mal sagen. Also Training sollte man auf keinen Fall vergessen, wie gesagt, gutes Mittelmaß. Es gibt nicht den einen Demenz-Trainingsplan, so, ne? Wo du sagen kannst, das ist, wenn du so trainierst, dann hast du das geringste Demenzrisiko. Es geht da um einfach eine Basisfitness, die man haben soll. Einfach den Körper hin und wieder mal an die Grenzen bringen, Muskelmasse aufbauen und einfach dafür sorgen, dass das Gewebe im Körper dann besser mit dem umgehen kann, was man über die Ernährung wiederum aufnimmt. Und das bringt uns schon zum nächsten Kapitel, nämlich zur Ernährung. Ne? Das ist nämlich auch
was eine
super richtig. Das ist jetzt einmal ja, Schuss gefallen.
Zum nächsten Thema. Ja gut, ich meine, hier werden wir es natürlich auch hier wieder den ganzen Standard eigentlich abpredigen, aber es ist natürlich schon Impact da. Ne? Also wir haben ganz klassisch die mediterrane Diät, über die wir schon häufig geredet haben. Da meinen wir nicht Spaghetti essen und Pizza essen damit. Nein.
Leider auch, wenn es natürlich sehr lecker schmeckt.
Es sind eben die klassischen Sachen. Es ist generell recht gemüsereich. Und alles recht frisch und vielleicht auch mal Fisch dabei, ne? Vielleicht
gesunde
auch mal
Fette, Meeresfrüchte, Olivenöl.
Genau, Olivenöl ist ein sehr gutes Beispiel, natürlich ganz klassisch, ja. Also das hat einen sehr, sehr starken Impact. Man hat das auch mal gemessen, dass das wohl in der Beobachtungsstudie zu einem im Schnitt 7,5 Jahre jüngerem Gehirn geführt hat. Ne? Wenn man Menschen verglichen hat, die einerseits sich mediterran ernährt haben und die sich eben nicht mediterran ernährt haben. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Das bedeutet auf jeden Fall auch, dass man im Schnitt dann 7,5 Jahre später an der wirklichen Demenz erkrankt. Also ein sehr, sehr starker Impact. Das heißt, macht natürlich auch Sinn, genauso wie Sport, dass das einzahlt. Und das zahlt ja wiederum auch auf die Biomarker ein, die wir am Anfang so ein bisschen genannt haben. Wenn du diese Ernährungsform befolgst, dann wirst du höchstwahrscheinlich keinen Diabetes bekommen. Du wirst höchstwahrscheinlich auch keine großartigen Cholesterinprobleme bekommen und so weiter. Es hängt wie immer zusammen, ne? Was sonst noch ganz spannend ist, ist Omega-3. Da ist es aber tatsächlich so, dass die Effekte jetzt nicht irgendwie weltenbewegend waren. Da wissen wir aber, dass es tendenziell schon positive Effekte auf die Gefäßgesundheit hat. Die Effekte sind aber jedenfalls mal geringer. Ne? Das heißt, man kann das für sich nutzen, aber es ist nicht das Gleiche, wie sich wirklich konstant insgesamt gut zu ernähren. Es ist eben nur ein ganz kleiner Teil von der Ernährung, Omega-3-Fettsäuren ausreichend zu sich zu nehmen und eben nicht die Basis. Das heißt, du kannst nicht den ganzen Tag Y-Food, jetzt habe ich eine Marke genannt, aber irgend so ein Getränk trinken, ne? Und dann am Ende ein Glas Omega-3-Fettsäuren und dann ist die Sache gegessen, so, ne? Also so klappt es leider nicht, sondern du musst natürlich schon auch insgesamt darauf achten, dass die Ernährung irgendwie frisch ist und halt zusammenpasst und dass du nicht alles prozessiert zu dir nimmst. Sonst haben wir Kreatin noch mit aufgeführt, was noch ganz spannender Faktor ist, weil da ja auch in letzter Zeit relativ viel Daten auch zur Gedächtnisleistung hinzukamen. Das könnte also auf jeden Fall noch ein sehr, sehr spannendes Thema sein. Ob das jetzt wirklich reicht, um irgendwie eine richtige Demenz aufzuhalten, sei mal dahingestellt. Es hat aber auf jeden Fall verschiedene Biomarker, sei es irgendwie Verarbeitungsgeschwindigkeit, also Sachen, die man wirklich messen kann im Alltag, hat es auf jeden Fall verbessert. Also könnte es auch eine spannende Sache sein, die man natürlich mal seinen Großeltern gibt, wenn die ohnehin schon ein bisschen langsamer geworden sind. Also insofern sehr spannend, ob das jetzt präventiv einen Unterschied macht. sagen wir mal vorsichtig, keine Ahnung. Ne?
Ja. Kann man auch gar nicht genau sagen, weil Studien gibt es dazu keine, weil die Studien zu dieser Verarbeitungsgeschwindigkeit, zu Gedächtnis und Code sind ja noch sehr frisch. Genau. Das sind jetzt keine 20, 30 Jahre laufenden RCTs mit dabei oder super lange Studien, wo man sowas mal schön ableiten könnte. Ne? Deswegen muss man da vielleicht vorsichtig bleiben. Ich fand noch ein ganz spannendes Nugget des Homozystein gewesen. Hm. Gab es auch schon mal eine eigene Folge dazu. Was ist Homozystein? Im Grunde super wichtig für Methylierungskreisläufe im Körper. Und wenn Homozystein hoch ist, dann ist es ein Maß auch für Gefäßentzündung. Das heißt, hohes Homozystein ist am Ende schlechte Gefäßgesundheit. Kann man vereinfacht gesagt mal so zusammenfassen. Ne? Vor allem, wenn das über lange Zeit ist, sorgt das dafür, dass die Gefäße überproportional schnell schlechter werden. Und das passt natürlich auch sehr gut zu Demenz, vor allem über diesen vaskulären Arm, weil man ein erhöhtes Homozystein ist mit Demenz verbunden und auch mit Hirnschrumpfung. Und Hirnschrumpfung ist ja gewissermaßen immer ein Teil von Demenz, ne? Weil wenn die Versorgung nicht mehr stimmt, dann atrophiert das Gehirn. Das heißt, es wird dann auch einfach kleiner und die Hirnmasse selber nimmt ab. Der Schwellenwert ist da 13 Mikromol pro Liter gewesen. Wir haben ja auch in der Folge darüber gesprochen. Idealerweise hat man einen Wert von unter 8 und der Schwellenwert hier sind 13 gewesen. Wenn man mit seinem Wert unter 13 Mikromol pro Liter war, also bei Homozystein, hat man rund 53% langsamere Schrumpfung gehabt. Hm. Also auch schon relativ beeindruckend. Ne? Wobei ja auch wir sagen würden, 12 ist auch eigentlich noch ein zu hoher Wert. Ne? Ja. Idealerweise bist du halt eben unter 8. Genauso gibt es aber Leute, die über 20 sind. Ne? Da würde ich dann schon mal eine sehr laute Alarmglocke läuten. Hm. Aber ansonsten ja, passt das ganz gut zusammen. Und sollte man auch berücksichtigen, wenn das Homozystein zu hoch ist, dann gibt es ein paar verschiedene Optionen, die man hat. Einerseits sind es B-Vitamine, deswegen kann man mal seinen B-Status mitbestimmen. Wenn die B-Vitamine eh passen, ist das wahrscheinlich bezogen auf Homozystein nicht der große Hebel. Dann gibt es immer noch TMG, also Trimethylglycin, weil das ist eben auch ein Methylgruppenspender und insofern dann wieder gut für den Homozysteinstoffwechsel.
Ja, um das zu senken. Kann natürlich ein erhöhtes Homozystein auch, muss nicht immer ein Mangel sein, ne? Kann natürlich auch einfach die Ernährungsform sein, die da nicht so ganz zusammenpasst, irgendwie viel Bier oder was weiß ich, also viele Dinge, die halt einfach einzahlen darum, dass die Gefäßentzündung steigt, ne? Und das ist manchmal super schwierig zu greifen, woran es jetzt am Ende wirklich liegt oder ob es an Gesamtgemengelage liegt, ne? Aber es kann eben sein, oder häufig ist es so, dass man mit Betain bzw. TMG und den Vitamin B-Präparaten das relativ gut in Schach halten kann, ne? Aber es ist oft gar nicht unbedingt der grundlegende Mechanismus, der Grund ist dafür, dass es hoch ist. Sagen wir es mal so. Genau.
Der nächste Faktor, der bei Demenz auch eine ganz große Rolle spielt und in Japan sogar der Nummer 1 Faktor oder der Nummer 1 veränderbare Faktor für Demenz ist tatsächlich Hörverlust. Möchte man nicht meinen, aber Japan hat ja auch eine sehr stark gealterte Bevölkerung, auch noch mehr als wir es hier in den europäischen Ländern haben. Und Hörverlust ist natürlich auch einfach ein Problem des Alters. Und das wird, glaube ich, ein sehr viel stärkeres Problem noch in Zukunft werden, seit es halt Kopfhörer gibt. Ne? Weil man enorm laut Musik hört und ansonsten auch einfach Diskos und so weiter und so fort. Also wenn wir jetzt mal wieder in eine Disco gehen, dann ist man immer total geschockt,
Disco.
Wie unfassbar, oder in einen Club, wie unfassbar laut das ist. Ne?
Ja, es ist
und
unfassbar.
Du gehst da raus und das merkt man ja dann auch selber, wenn man lange so im Lärm ausgesetzt ist, dann geht man da raus aus dem Raum oder Gebäude, whatever, und man merkt so richtig, dass man ein bisschen tauber ist. Hm. Das ist dann nur vorübergehend. Das wird dann, wenn man dann schläft, am nächsten Tag, nach 12 bis 24 Stunden wird es wieder besser. Dann passt sich das Gehör da wieder an. Wenn man das aber natürlich dauerhaft hat, dann ist das nicht gut für die Haarzellen im Ohr. Und dann wird auch das Gehör schlechter. Hm. Also Hörverlust ist einfach super wichtig, weil ab dem Zeitpunkt, wo man nicht mehr gut hört, kann man sich auch nicht mehr gut in Gespräche einbringen. Man hat nicht nur weniger soziale Teilhabe, sondern auch weniger sensorischen Input fürs Gehirn. Und weniger sensorischer Input fürs Gehirn ist immer super schlecht. Deswegen ist ja auch ein Sehverlust so ungut, weil auch ein Sehverlust, also schlechter Sehen, sorgt auch dafür, dass das Gehirn weniger sensorischen Reiz bekommt. In dem Fall ist es halt die Sehrinde. Im anderen, also beim Hören ist es halt das Hörareal im Gehirn, wo dann einfach weniger Input ankommt, dann wird das nicht mehr so viel beansprucht und fängt dann auch einfach an zu atrophieren. Ne? Mhm. Und ausgehend von diesen Arealen, das sind ja sensorische Reize, also Input-Reize aufs Gehirn, findet dann wiederum auch weniger Verarbeitung statt. Ne? Wenn ich eine Meinung nicht höre, dann kann sich das Gehirn ja auch nicht damit beschäftigen, ja, was klar. ich denn jetzt vielleicht selber aus der Meinung machen würde. Deswegen unbedingt möglichst früh an Hörgerät denken und vor allem sich nicht gleich ein Hörgerät kaufen, sondern mal einen Hörtest machen. Mit 30, 40, ja, was, 50. Ja. Unbedingt da mal vielleicht alle 5 Jahre dran denken. Bei den meisten Hörgeräteakustikern, die es da draußen gibt, ist das sogar kostenlos.
Genau, das ist dann der Upsell hinten raus, ist das Hörgerät. Aber was auch ganz cool ist, man kann mittlerweile, also ich glaube mit der neuesten Generation der AirPods Pro von Apple, also gleich wieder hier unbezahlte Werbung gemacht. Mist, aber auf jeden Fall fand ich es ganz cool, weil ich habe mir die irgendwie letztes Jahr geholt, irgendwann mal, vielleicht sind jetzt auch schon neuere raus, also ich habe auf jeden Fall letztes Jahr gekauft, wenn ich mich recht erinnere, und da kann man auch einen Hörtest mitmachen und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut und man bekommt auch eine richtig gute Auswertung danach und die war jetzt auch nicht irgendwie wesentlich davon entfernt, was wir bei Yeez gemacht haben, also es war eigentlich recht nah beieinander, habe ich letztens verglichen und fand ich dann irgendwie auch ganz cool, weil das Ding habe ich halt zu Hause, dann brauche ich eigentlich nirgendwo hingehen, dann kann ich das auch alle paar Jahre selber machen. Gut, muss man halt dran denken, aber de facto, also es gibt genug Tools, auch so, die vielleicht manche schon im Alltag haben, um das mal auszuprobieren. Und ich glaube, man kann nicht genug dafür plädieren, dass man auf jeden Fall ältere Menschen dazu bringt, ein Hörgerät zu tragen. Und das ist, und ich weiß auch wie, also auch aus der Erfahrung von meinen Großeltern, was das manchmal für ein Kampf ist, sie dazu zu bringen, weil die erste Gewöhnungsphase ist ja furchtbar. Also ich kann das total verstehen. Wenn auf einmal dieses Ding da die ganze Zeit im Ohr hast, das ist ja wirklich unangenehm. Dann hast du es den ganzen Tag drin. Das ist ja auch, also auch hygienetechnisch auch was, woran man sich gewöhnen muss, rein für die Sauberkeit der Gehörkanäle. Und es ist aber halt extrem wichtig und es macht dann einen riesen Unterschied, wie lange diese Menschen halt auch irgendwie am Alltag teilnehmen können und wirklich Teil von Gesprächen sind, ne? Und auch wirklich Teil von dem sind, was du halt in der Familie so erlebst. Also wirklich sehr, sehr wichtig. Und da auf jeden Fall dranbleiben, auch wenn sie sich wehren, weil das machen viele, oder würde ich sagen, mindestens die Hälfte wehren sich.
Ja, total. Also ich kenne das, auch von meiner Großmutter, die hat auch viel Überzeugungsarbeit gebraucht, bis man mit ihr dann einfach mal hingefahren ist, genau. ein Hörgerät gekauft hat. Und dann ist sie danach zu Hause gesessen und hat gesagt, das ist so gesessen, und dann haben wir so gesagt, ja, was ist? Und dann hat sie gemeint, ja, ist unfassbar, sie kann sich jetzt selber wieder atmen hören.
Oh, wow.
Also wenn man hier so sitzt und man atmet ein und aus, dann nimmt man das ja selber wahr. Ne? Und das ist offensichtlich schon so schlecht gewesen, dass das nicht mehr möglich war. Insofern war das Hörgerät natürlich höchste Eisenbahn und ist dann natürlich auch schön zu sehen. Und sie hat es auch gern getragen dann entsprechend, ne? Weil das auch ein krasser Schritt war. Und man kann das im Vorhinein nicht abschätzen, weil das Gehör wird ja nicht ruckartig schlechter, sondern sehr langsam. Genau. Das heißt, man gewöhnt sich dann einfach daran und man weiß gar nicht mehr, wie es war, wo man noch alles gehört hat.
Genau.
Das ist so der Vergleichsfaktor, der fehlt. Was sonst noch ein klassisches Thema fürs Altern ist, soziale Isolation. Ne? Das hatte ich am Anfang schon angesprochen. Und da finde ich eben spannend, dass Isolation nicht gleich Einsamkeit bedeutet. Ne? Weil nur weil eine Person alleine ist oder alleine wohnt oder im Alter alleine ist und vielleicht keinen Partner mehr hat oder gar nicht gehabt hat, heißt das nicht zwangsläufig, dass die Person Einsamkeit empfindet. Ne? Mhm. Manche können sich auch total gut selber beschäftigen, machen das auch gerne, brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr Me-Time unter Anführungszeichen. Dann ist es auch fein und es ist kein Risikofaktor für Demenz, sondern es ist nur im umgekehrten Fall so, wenn du wirklich alleine bist, aber schon dir diesen sozialen Kontakt auch einfach wünscht, ne? Dann wird es ein Problem. Das Schöne ist, wenn man aus dieser Einsamkeit dann wiederum herausfindet, dann nimmt das Risiko wieder ab. Okay. Also das ist auch tatsächlich ein reversibler Risikofaktor. Deswegen auf jeden Fall auch ein Appell, wenn das für jemanden wichtig ist, sich auch um gewissermaßen um ein soziales Netzwerk zu kümmern und immer schauen, dass man Leute hat, mit denen man sich austauschen kann. Egal, ob es jetzt Familie ist oder Freunde ist oder ob man dann auch einfach zu irgendwelchen, in Städten natürlich leichter, zu irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen geht oder Seniorenveranstaltungen. Aber wie gesagt, das ist ein altersunabhängiges Problem. Also auch wenn man mit 20 einsam ist, ist es nicht gut.
Ja.
Weil dann ist es ja vor allem über einen viel, viel längeren Zeitraum so. Da einfach ein bisschen dran denken und sich ein paar schöne soziale Routinen aufbauen, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, man neigt auf jeden Fall, es zu vernachlässigen. Ja.
Auf jeden Fall. Vor allem heutzutage, ne? Ja. Durch Social Media und so weiter. Total. Und so fort hat man trotzdem das Gefühl, alles mitzubekommen. Das ist ja früher nicht so gewesen, ne? Wenn du nicht irgendwo warst, dann hast du es nicht mitbekommen. Heutzutage bekommt man ja trotzdem alles mit, aber man hat halt diese soziale Teilhabe dann trotzdem nicht mehr so wirklich, ne? Weil es ist nicht das Gleiche, mit jemandem auf Instagram zu schreiben, als wie mit jemandem zu sitzen in dem gleichen Raum und sich mal wirklich über ein paar Themen zu unterhalten, wo dann noch Mimik dabei ist, wo dann noch Gestik mit dabei ist, ja, und so weiter und so fort. Also diese Social Cues dann auch einfach noch lesen zu können. Dann Thema kognitive Reserve. Das haben wir eigentlich auch schon ja vollumfänglich vorweggenommen, dass wir gesagt haben, dass Bildung so ein wichtiger Faktor ist, da vor allem frühe Bildung. Und wenn es um das Thema kognitive Reserve geht, dass es sehr wichtig ist, dass man sich mit neuen Themen beschäftigt. Also wirklich mal was ganz anderes machen. Instrument lernen, Sprache lernen, eine neue Sportart lernen, sich mal mit, was weiß ich, Pflanzen beschäftigen, den Jagdschein machen, einen Fischereischein machen. Alles Möglichkeiten, die man nutzen kann. Natürlich, Hobbys sind immer teuer, aber nicht alle Hobbys sind gleich teuer. Deswegen sich einfach diese Routine aufrechterhalten, dass man sich auch, egal wie alt man ist, sich immer mit neuen Themen beschäftigt und nicht sagt, ah, das haben wir jetzt schon immer so gemacht und das ist doch immer schon so gewesen. Das ist nicht nur für die junge Generation müßig, sondern das ist auch schlecht für die eigene Zukunft aus gesundheitlicher Perspektive, ja, als dass man halt dann eher Demenz bekommt, ja, eher kognitiven Impairment bekommt.
Das ist jetzt der Punkt, wo die Longevity-Gitarre und das Longevity-Klavier auf den Markt kommen, weil es endlich soweit ist, dass man das auch als Gesundheitsprodukt vermarkten kann.
Ja, kostet aber dann nur dreimal so viel wie die normale Gitarre.
Das ist ja Longevity-Gitarre. Das misst dann währenddessen noch deine kognitiven Ströme.
Oder auf jeden Fall auch den Puls, spielst, ne? Ja, jede Taste hat dann auch gleichzeitig noch so ein
und, Messgerät. Das ist auf jeden Fall, also wer das machen will, ich bin der erste Investor gerne. Das kommt auf jeden Fall groß raus. Ja,
müssen wir auf jeden Fall nochmal einen eigenen Podcast dazu machen.
Ja, ganz wichtig.
Genau. So, ganz kleines Nugget noch in Bezug auf Mehrsprachigkeit. Leute, die mehrsprachig sind, haben im Schnitt 4 bis 5 Jahre später erst eine Demenz. Als Leute, die nicht mehrsprachig sind.
Mehrsprachigkeit fängt da ab 2 Sprachen an.
Ja. Genau. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal einen protektiven Faktor. Ich kann ja auch sehr Deutsch gut. Und Englisch, bisschen Italienisch und ganz kleines bisschen Norwegisch.
Deswegen, kann man Italienisch bei dir noch zählen? Ja.
Der wird natürlich nicht mehr so viel gebraucht, ne? Ja. Weil auch Südtiroler ja besser Deutsch als Italienisch sprechen. Ich komme aus Grenznähe, aber noch auf der österreichischen Seite. Und deswegen ist das natürlich eher so ein Schulthema, wo man das vor allem lernt, aber im Alltag wird es dann gar nicht so sehr gebraucht. Aber ich würde schon noch ein normales Gespräch führen können, da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
Ja, das ist schon gut. Ja. Also ich habe Französisch und Spanisch gelernt in der Schule. Also ich glaube, ich bräuchte schon so 1-2 Wochen, bis ich da wieder ein richtiges Gespräch führen kann.
Also ja, aber 1-2 Wochen ist ja dann immer noch gut. Ne? Also es ist deutlich weniger, als wenn man so eine Sprache mal komplett neu lernen muss. Auf jeden Fall der Aufruf, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, wie wenn Leute verschiedene Sprachen sprechen oder vielleicht ein Instrument spielen. Ich bin ja leider nicht sonderlich musikalisch, aber Blockflöte habe ich auch mal gespielt.
Stark.
Das trägt dann dazu bei. Ein letztes Thema noch, es ist total logisch, Alkohol, es gibt keine gehirngesunde Menge Alkohol, deswegen ist jetzt wahrscheinlich schon die 34. Folge, wo ich das sage, aber bitte aufhören, Alkohol zu trinken. Jeder Tropfen ist schlecht fürs Gehirn und auch schlecht für Demenz. Beim Rauchen ist es genauso. Es gibt auch keine Menge an gesunden Zigaretten. Deswegen auch das am besten einfach weglassen. Was man auch weglassen sollte, ist das Thema Kopfverletzungen, weil das ist auch erworben. Nicht für alle Kopfverletzungen ist man selber zuständig, weil wenn ich jetzt einen Autounfall habe, wo ich nichts dafür kann und ich habe dann trotzdem ein Schädel-Hirn-Trauma, dann kann man da ja nichts dafür. Wenn es aber um das Thema Kopfschutz beim Sport vor allem geht, kann man da schon was dafür. Ne?
Ich habe jetzt noch eine kritische Frage, und zwar, wenn man jetzt über Alkohol nochmal spricht, ich meine, das ist natürlich schlecht, also da gebe ich dir natürlich recht, und das ist natürlich immer ein Toxin ist. Es ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt jemand bin, der sich schwer tut, sozial zu interagieren, ich hocke einfach viel zu Hause und mir hilft halt der Alkohol dabei, einfach aus mir rauszukommen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und was weiß ich, kann es dann okay sein, einfach alle 2 Wochen mal auszugehen und was zu trinken? Das ist die Frage. Was ist dann schlimmer, komplette soziale Isolation oder der Alkoholkonsum. Ja, also
du setzt dann praktisch voraus, dass Alkohol die Voraussetzung ist, um Freunde zu haben? Oder?
Nee, ich spreche jetzt nicht für mich. Ich bin da zum Glück nicht, also ich habe das Problem zum Glück nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für manche Leute schon schwierig ist, so Freunde zu finden. Das gibt es ja sicherlich, ne? Also ich meine, das will ich jetzt einfach mal so sagen. Und jetzt ist halt die Frage, wenn diesen Leuten das halt hilft, so ein bisschen aus sich rauszukommen, auch wenn es nur ein, zwei Bier sind im Alltag, und dann halt bessere, interessantere Gespräche zu haben, ein bisschen mehr mit Leuten, ja, einfach generell mit verschiedenen Leuten dadurch auch ins Gespräch zu kommen. Es ist ja auch so, ne? Also wenn, selbst wenn wir beide Alkohol trinken, werden wir auf jeden Fall mit mehr Leuten ins Gespräch kommen, als hätten wir keinen getrunken. So, ne? Also es ist ja schon Fakt, du wirst enthemmt und wagst dich raus. Das ist natürlich die Frage, was ist schlimmer, ne?
Ja, das ist total schwierig zu sagen. Ich meine, wenn man jetzt ignorant wäre, könnte man sagen, ja gut, dann musst du halt an dir arbeiten, weil auch,
ja, das wäre sicher richtig, ja.
Auch soziale Kompetenz ist ja was it's a muscle, viele Leute schon haben, aber das ist ja auch was man lernen kann, was man trainieren kann. Ne? Man kann sich auch der Situation mal aussetzen. Es gibt zum Beispiel auch so, im Psychologiestudium haben wir das mal so durchgemacht, dass es ja diese in der kognitiven Verhaltenstherapie ist es sehr in, sich diesen Ängsten dann auch mal zu stellen. Das Gleiche, wenn ich Angst vor einer Spinne habe, dann muss ich mich dem auch annähern, dass ich, zuerst fange ich mal mit so einer Plastikspinne an und setze mir die mal auf den Arm und schaue mal, dass ich damit klarkomme und so weiter und so fort. Und dass, wenn man diese Social Anxiety hat, man dann mal, ein Beispiel, in den Supermarkt geht, einkaufen geht und dann an der Kasse sagt, man hat seine Brieftasche zu Hause vergessen. Das ist ja eine sehr peinliche Situation, so, dass man dann sagt, ja, okay, gut, ich habe jetzt meine Brieftasche vergessen, ich muss das Zeug jetzt alles hier lassen. Das ist jetzt ein total blödes Beispiel, sage ich mal, aber das wär was, um dieses Thema Social Anxiety mal anzugehen. Da kommt ja niemand zu Schaden. Okay. Da kommt ja niemand zu Schaden, ne? Weil ich meine, man lässt das Zeug ja da, der hinter dir ist vielleicht ein bisschen traurig, weil er 2 Minuten länger warten muss. Aber ja, das ist schon auch was man trainieren kann, sollte man in dem Fall auch machen. Ob am Ende der Net-Benefit dann größer ist, zu sagen, ich trinke halt alle paar Wochen mal Alkohol, damit ich mit Leuten ins Gespräch komme, statt sozial isoliert zu bleiben.
Wir können es ja so festhalten, vielleicht ist es das GLP-1 der sozialen Interaktion. Also das heißt, die GLP-1 nimmst du, um schneller abzunehmen, um vielleicht über den Berg zu kommen. Der Alkohol. Und der ist wahrscheinlich aber auch nicht unbedingt immer gesund. Ne? Deswegen weiß man einfach noch nicht so genau. Beim Alkohol weiß man, dass er sicher ungesund ist, aber auf jeden Fall ist es ein Icebreaker. Aber ja, du hast natürlich recht. Also am Ende des Tages sollte man sich dann natürlich, wenn man in dieser Situation ist, die Frage stellen, ob man den Fehler nicht trotzdem bei sich selber sucht und das ist ja nicht negativ gemeint, sondern eher, dass man mehr an sich arbeitet. Ja, also hast du natürlich recht, ist natürlich das, wir wollen ja immer das Grundsatzproblem lösen. Also hast du natürlich absolut recht.
Ich meine, es kommt drauf an, wenn du dann dreimal unterwegs bist und du trinkst halt dreimal Alkohol und dann hast du deinen Social Circle, dann ist wahrscheinlich okay so. Ne? Wenn du das
dann
aber...
Dann nur zum Alkohol trinken.
Das ist natürlich wieder ein anderes Beispiel, aber wenn du dich dann ja auch danach regelmäßig mit den Leuten triffst, ist es wahrscheinlich auch einfach fein, so, weil damit kann der Körper, denke ich, schon umgehen. Aber wenn du das halt jedes Wochenende für 60 Jahre machst, ist es halt wahrscheinlich nicht so smart. Ne?
Ist auf jeden Fall nicht gesund, ja.
Ja, dann ist es der falsche Social Circle.
Hm. Ja, genau. Gut.
Das noch als Thema. Und jetzt müssen wir noch kurz über ApoE4 sprechen, weil ich habe ja auch mal einen Gentest gemacht. Mir geht es gleich wie du. Ich habe auch zweimal ApoE3, also zum Glück kein Alzheimer-Risikogen. Was man dazu sagen muss, man hat ja immer von jedem Gen 2 Kopien, einmal von der Mutter und einmal vom Vater. Das heißt, deswegen sagen wir auch, wir haben zweimal ApoE3, weil man einmal das ApoE3 von der Mutter und einmal das ApoE3 vom Vater bekommen hat. Es gibt aber auch ApoE2 und ApoE4. Das heißt, es gibt da 3 im Grunde verschiedene Varianten. ApoE2 wäre schützend für Demenz. ApoE3 ist neutral, ist auch die häufigste Variante. Und ApoE4 ist dann wiederum ein Risikoallel. Wenn jetzt jemand zweimal ApoE4 hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Alzheimer-Demenz entwickelst, sehr, sehr groß. Es gibt da relativ neue Daten von 2024, wo man diese Pathologie, also diese Amyloid-Plaques, diese Tau-Plaques und diese fortschreitende Entwicklung schon ab dem 55. Lebensjahr nachweisen kann. Wenn man jetzt nur ein ApoE4-Allel hat, dann hätte man statistisch gesehen auf jeden Fall auch ein höheres Risiko, Aber man kann ja dann trotzdem noch diese Liste mit diesen 14 Punkten, sage ich mal, abhaken und sagen, okay, das ist meine Risikoreduktion. Ne? Weil die Tatsache, dass man ApoE4-Allel hat, heißt nicht, dass man irgendwann mal später eine Demenz entwickelt. Das erhöht einfach nur das Risiko. Das Risiko ist aber abhängig von sehr vielen anderen Themen auch. Wenn du dann jetzt noch Alkohol trinkst und rauchst und sozial isoliert bist und dich mit nichts Neuem beschäftigst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, hast du sie nicht gesenkt, sondern sogar nochmal erhöht. Ne? Mhm. Aber ja, vielleicht ganz generell ApoE. Wir wären ja auch, glaube ich, beide der Meinung, wenn wir sagen, es macht nicht für jede Person Sinn, das ApoE4 zu messen oder seinen ApoE-Status zu messen. Ne? Einfach, weil das für viele Leute, denke ich, auch einfach ein Stressor ist. Oder wie siehst du das? Also zu sagen, ich mache jetzt einen Gentest, ich möchte wissen, wie mein ApoE4-Status ist, dann kann es ja so enden wie bei uns, dass man kein Risikoallel hat, dann freut man sich, ist alles fein. Genauso kann aber auch rauskommen, okay, ich habe jetzt ein ApoE4. So.
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, ich würde es nicht jedem empfehlen. Und es ist auf jeden Fall auch kein Einsteiger-Biomarker, den ich so einfach pauschal bei jedem messen würde sofort. Weil du hast natürlich, ja, das ist schon einfach so, das ist so ein bisschen Schicksal ja schon. Ne? Also das kannst du halt dann nicht mehr ändern. Und das ist natürlich eine deutliche Erhöhung des Risikos. Und insofern wahrscheinlich, also ich würde priorisieren, okay, sowieso immer die Cholesterinwerte messen, sowieso immer Zuckerwerte messen. Das sind alles ja diese wirklichen zugrunde liegenden Mechanismen, an denen kann ich auf jeden Fall auch was tun. Und wenn ich damit, sage ich mal, meinen Seelenfrieden gefunden habe, ich weiß eh schon, okay, mein LDL ist nicht ideal, ich habe es jetzt aber besser eingestellt und so weiter. Also ich habe mich schon mit dem Thema auseinandergesetzt und habe schon die ersten, sage ich mal, Schocker gehabt oder eben nicht gehabt, aber ich habe mich jedenfalls mal intensivst damit auseinandergesetzt. Dann kann man ApoE4, denke ich, noch mit draufnehmen und sagen, okay, jetzt schaue ich noch mal ganz genau hin, muss ich vielleicht mich noch aggressiver einstellen, mich noch genauer auf meine Gesundheit, sage ich jetzt mal, im Verhältnis achten, als wenn ich das nicht hätte. Ne? Es ist ja sozusagen am Ende eigentlich auch nur noch so ein i-Tüpfelchen, was noch on top kommt, weil am Ende die grundlegenden 14 Risikofaktoren, die bleiben immer die gleichen. Ne? Und insofern weiß ich nicht, also wie gesagt, wenn du jemand bist, der damit generell immer ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich dann stresst wegen verschiedenen Biomarkern, dann würde ich ApoE4 gar nicht unbedingt dazu machen, weil dann hast du eh schon genügend Hebel, mit denen du dich beschäftigen kannst. Wenn du jetzt jemand bist, der da überhaupt kein Problem mit hat, immer eher das Positive sieht und sagt, okay, je mehr ich weiß, umso mehr kann ich verbessern, dann auf jeden Fall gleich mitmachen. Ne? Also ich habe es gleich mitgemacht, es hat mich nie gestresst, es hätte mich jetzt auch nicht wesentlich gestresst, hätte ich das noch on top gehabt. Ich hätte nur gewusst, okay, ich muss bei meinem Cholesterin halt noch mehr aufpassen und bei meinem Blutzucker als andere. Ne? Aber es hätte am Ende zugegebenermaßen, es ist ja genauso, beschäftige dich mit Dingen, die du ändern kannst. Ne? Das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gesagt. Mhm. Und das ist halt eine von den Sachen, die du eigentlich nicht ändern kannst. Ne? Deswegen, sie ändern einfach nur ein bisschen nochmal deinen Blick auf diese 14 Risikofaktoren und schärfen ihn nochmal, aber mehr halt auch nicht.
Mhm. Man muss, ganz streng, da muss man eigentlich sagen, immer wenn man selber sein ApoE4 bestimmen lässt, dann ist zieht man eigentlich auch noch zwei andere Personen mit rein, weil wenn ich jetzt ein ApoE4 hätte, dann weiß ich, es kommt entweder von meiner Mom oder von meinem Papa. Ja. So, ne? Also einer von beiden muss es auch haben. Ja. Muss nicht sein, dass sie homozygot sind, also beide Allele haben, können auch nur eins haben, aber das ist dann im übertragenen Sinn, also wenn man das für sich selber bestimmt, bekommt man immer auch eine Information darüber, wenn man es denn dann tatsächlich hat, dass es auch eins der Elternteile haben muss, die dann wiederum ja auch eine Risikoerhöhung haben, ja. Ne? Das noch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, jetzt sind wir alle Punkte eigentlich echt ganz gut durchgegangen. Was wir mit der Folge heute einfach sagen wollten, war, glaube ich, es gibt super viele veränderbare Risikofaktoren. Alle Sachen, über die wir heute gesprochen haben, sind veränderbar und steuerbar. Ne? Wenn ich schlecht sehe, gehe ich zum Augenarzt, hole mir eine Brille. Wenn ich einen grauen Star habe, lasse ich den grauen Star beheben. Wenn ich schlecht höre, dann hole ich mir ein Hörgerät. Ne? Wenn ich hohe Blutfettwerte habe, dann senke ich die Blutfettwerte. Ob es jetzt über Ernährung oder medikamentös ist, sei jetzt mal dahingestellt. Wenn ich schlechten Blutzuckerwerte habe, dann schaue ich, dass ich diese Blutzuckerwerte wieder in den Normbereich bekomme. Und so weiter und so fort. Das ist alles was, wo man für sich selber mal dahinter einen Haken setzen kann. Manches lässt sich leichter umsetzen, manches ist ein bisschen schwieriger. Oder auch, dass man mal einen Blutdruck messen lässt. Ne? Also regelmäßig zur Vorsorge gehen. An diese Themen auch einfach denken und es lohnt sich. Ja. Also es lohnt sich nicht nur statistisch, sondern auch in der Praxis, weil wenn man ganz ehrlich ist, ein richtig langes Leben, wie es ja viele eigentlich gerne hätten, das lohnt sich ja auch nur, wenn man dann am Ende noch fit genug im Kopf ist, als dass man das auch mitnehmen kann, ne? Dass man die Zeit mit der Familie verbringen kann, mit Freunden verbringen kann und so weiter und so fort. Deswegen ist es auf jeden Fall ein schönes Investment, nicht nur in die eigene Gesundheit, sondern auch in die spätere Lebensqualität, sage ich jetzt mal. Vor allem für einen selber, aber auch fürs Umfeld, ne? Weil eine demente Person ist natürlich auch in der Pflegesituation meistens gar nicht so einfach. Und deswegen, ja, einfach dran denken und möglichst viel davon umsetzen. Das lohnt sich. Hast du noch einen schönen Abschlusssatz?
Nee, ich muss da gar nichts mehr sagen. Ich fand das jetzt auch nochmal sehr schön, dass du, jetzt sage ich doch was, aber dass du jetzt auch nochmal das Umfeld mit reingezogen hast, weil ich finde, das ist auch immer so ein Faktor, an den viele kümmern sich ja nicht um sich selber, weil sie dann irgendwie es allen irgendwie recht machen wollen, haben dann einfach keine Zeit und was weiß ich. Und dann denke ich mir, wenn du dich nicht um dich selber kümmerst, dann ist das sogar eigentlich respektlos dein Umfeld gegenüber, weil dann fällst du auch zur Last, ne? Also das ist ja eigentlich, keiner will ja wirklich zur Last fallen, oder? Und in diese Situation will, glaube ich, niemand jemals kommen. Und das ist, glaube ich, auch, finde ich, immer noch eine ganz schöne Sichtweise, auch wenn die erstmal wehtut. Aber hey, du bist es deinem Umfeld eigentlich schuldig, dass du dich um deine Gesundheit kümmerst. Und wenn du es nicht machst, das ist einfach unverantwortungsvoll, ne? Und klingt hart, ist aber halt auch so, weil keiner von deinem Umfeld hat Spaß, sich dann um dich zu kümmern, wenn du halt nicht mehr klar denken kannst. Ne?
Auch wenn es viele vielleicht trotzdem gern machen, weil es ist die Mama oder der Papa und so. Also das meint man gar nicht damit.
Natürlich. Ja.
Aber und man macht das dann auch. Aber wie gesagt, man hat nicht immer nur eine Verantwortung für sich selber, sondern auch für andere. Und das ist nicht nur so, wenn man ein Kind großzieht, sondern auch, wenn man selber altert. Und zumindest sich um diese veränderbaren Risikofaktoren zu kümmern, die man auch selber in der Hand hat, ist doch, denke ich mal, ein super Anfang. Und alles, was dann sonst noch so dazukommt, auf das hat man dann halt keinen Einfluss. Ne?
Genau.
Aber man hat seinen eigenen Beitrag geleistet. Und darum geht es ja eigentlich auch bei dieser ganzen Longevity-Bewegung, sage ich mal, ne, um Eigenverantwortung. Deswegen, das fängt natürlich auch bei Demenz schon relativ früh an. Wunderbar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es noch Fragen dazu gibt, dann gerne eine E-Mail schreiben, podcast@beyondlifespan.de oder einen Kommentar da lassen auf Spotify und YouTube. Wenn ihr glaubt, dass jemand anderes von der Folge auch profitieren könnte, dann gerne weiterschicken, uns eine Bewertung da lassen. Das freut uns immer besonders. Ansonsten, ja, danke Max, danke euch fürs Zuhören bzw. Zuschauen und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin und ciao.
Danke Mario und ciao.